an nichts, um diesen Weg mit dem Herrn zu gehen. Und so ist, ja, was hindert uns, zum Ziel zu kommen? Und dann gibt es hier den Vers 13. Da sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Und er selbst versucht niemand. Es gibt einen, der großes Interesse daran hat, dass wir das Ziel nicht erreichen. Das ist der Versucher. Das ist der Böse. Die Bibel ist sehr klar, von Anfang bis Ende, gleich in 1. Mose 3, kommt er, der Versucher. Und er kommt nicht als ein tosender Elefant, er kommt als eine listige Schlange. Und das Wort sagt, diese Schlange ist listiger als alle Tiere des Feldes. Und so ist es auch. Gott will durch die Prüfung Gewinn in uns schaffen. Gewinn von Christus. Dass wir mit ihm vorangehen, dass wir zum Ziel kommen. Doch in der Prüfung kommt noch ein anderer. Der sieht auch, dass Gott sein Volk jetzt zum Ziel bringen will. Und er möchte jetzt diese Situation ausnutzen, um zum Fall zu bringen. Weil der Teufel will nicht, dass irgendjemand herrscht außer ihm auf dieser Erde. Das ist der Grund. Aber der Herr will mit uns auf dieser Erde herrschen. Daher kommt das Problem. Darum geht Prüfung und Versuchung sehr oft zusammen. Und doch ist es nicht Gott, der versucht. Weil, wie wir schon gehört haben, Gott gibt uns nur etwas, wovon er weiß, dass wenn wir uns zum Herrn wenden, dass wir darin Gewinn machen und ein Stück mit ihm weiterkommen. Das ist sehr gut, was Joni gerade sagte. Der Vater, das musste ich auch lernen, ich kann nicht meinem Sohn jeden Konflikt abnehmen. Er muss auch wachsen durch Konflikte. Sonst bleibt er klein in seiner Entwicklung. Und Gott ist, der jedes gute Geschenk gibt. Auch die Prüfung ist ein gutes Geschenk. Es ist sogar ein vollkommenes Geschenk. Es ist so, dass wir oft nicht so genau wissen, wo wir eigentlich noch Umwandlung brauchen und wo es bei uns hängt. Ja? Aber der Vater weiß ganz genau, wo wir noch Umwandlung brauchen. Dementsprechend arrangiert er unser Leben. Wem gefallen seine Lebensumstände die ganze Zeit schon? Wie oft denken wir, wenn das und das anders wäre, dann wäre es einfacher. Aber das Wort sagt, alles Gute geben, jedes vollkommene Geschenk. Es ist vollkommen. Perfekt für unsere Vollendung. Unsere Familie, unsere Arbeitsstelle, die Geschwister, mit denen wir zusammen sind in der Gemeinde. Das ist kein Zufall. Das ist von Gott so vorbereitet. Lob den Herrn. Amen. Und wir sehen dabei, er möchte sein Ziel mit uns erreichen. Und wenn wir in solchen Situationen kommen, wo Kleinigkeiten passieren, wie Markus sie erwähnt hat, jemand sagt dir was und du bist getroffen, es gefällt dir nicht. Jemand war vielleicht nicht so vorsichtig. Aber dann ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir nicht dem Versucher die Tür öffnen. Der Feind möchte gerne aus etwas Kleinem etwas Großes machen, dass wir am Ende aufgeben. Das ist das eine. Oder dass wir gegeneinander anfangen zu sein. Und Probleme hineinbringen, die zum Schaden führen. Oh Herr, deshalb erwähnt Jakobus gleich diesen Versucher hier. Aber er sagt auch, und Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Er selbst versucht niemand. Er bringt niemand zu Fall. Ja, sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Es ist also in uns das Problem. Ja. Und Deshalb, ja, es ist gut, alle Zeit und immer wieder darauf zu achten, sein Fleisch zu kreuzigen. Nicht die Lust im Kleinen durchgehen zu lassen. Die Lust fängt auch im Kleinen an. Und man denkt, ja, hier gönne ich meiner Seele was und hier tue ich etwas, was mir gefällt und achte nicht mehr auf den Herrn. Und dann wird man fortgezogen und gelockt, ja. Und es ist immer so, wenn die Prüfung kommt, ist die Verführung immer am attraktivsten. Ja, wenn alles gut läuft, es zieht dich nicht so sehr. Aber wenn es mal überhaupt nicht vorwärts geht, du denkst, du steckst fest, und dann kommt das Angebot des Feindes, das ist eine andere Situation. Und zum Beispiel beim Herrn, er war 40 Tage in der Wüste und hat nichts gegessen, nichts getrunken. Und am Tag 40, da kam der Feind. Er kam nicht am Tag 1, als der Herr gerade frisch gegessen und getrunken hatte. Die Schlange ist nicht dumm, ja. Er hat gewartet bis zum Tag 40 und dann kam er. Und deshalb, ja, lasst uns nicht der Lust nachgeben, wenn sie kommt, ja. Er sagt nämlich, dass wir das sündige Fleisch haben, das ist der Angriffspunkt des Feindes. Aber dem sind wir nicht ausgeliefert, ja. Römer 8, sagt Paulus, ist eigentlich sehr gut. Römer 8, Vers 12 und 13. Wir haben alle das Fleisch, aber das ist nicht eine Ausrede dafür zu sündigen. Ja. Der sagt, demnach, Brüder, sind wir also nicht Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir müssen nicht machen, was das Fleisch uns sagt. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Amen. So, in jeder Prüfung und Versuchung, wir haben immer die Wahl. Wir können unser Fleisch töten durch den Geist und wir werden leben, werden den Herrn gewinnen. Oder wir können der Lust nachgeben und dann gebiert sie die Sünde. Und dann, das ist nicht alles, wenn die Sünde dann wächst, ja, wie so, wie die Bosheit, im Psalm heißt es hier, die Bos, mit der Bosheit schwanger gehen, dann, ne, kommt der Tod hervor. Und der Tod ist wirklich ein großes Problem. Die Sünde, das Problem, glaube ich, kennen ja allen Christen. Allen Christen ist schon bewusst, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Aber wenn der Tod mal da ist, das ist ein Zustand von Empfindungslosigkeit. Man merkt nicht mehr, was eigentlich, wie es um einen steht. Und das ist immer das Ziel des Feindes. Ja. Er gibt dir was scheinbar Schönes für die Augen, aber am Ende führt es dich in den Tod. Ja, die Verführung und Versuchung ist nie mit etwas, was dich überhaupt nicht interessiert. Jeder hat irgendwo einen Schwachpunkt. So wie der Vater kennt den Schwachpunkt, wo er uns umwandeln muss, so kennt auch der Feind den Schwachpunkt, wo er uns verführen möchte. Und darum ist es wichtig, dass wir so wachsam sind und den Herrn bitten, uns zu bewahren, auch in aller Prüfung. Dass wir nicht fallen, sondern uns zum Herrn wenden und das Fleisch töten durch den Geist. Amen. Deshalb sagt Jakobus, lasst euch nicht betrügen. Du denkst, du bekommst was Schönes, aber es ist nur schön für eine kurze Zeit. Am Ende ist der Tod da. Habt ihr schon solche Erfahrungen gemacht? Du denkst, du tust das, du tust dir etwas, was dir Freude macht, aber es ist die Lust dabei und am Ende ist der Tod da. So wie bei Eva und bei Adam, am Ende, es war furchtbar. Und das ist heute bei uns allen ganz genauso. Wir sind eingesetzt von Gott, ausgebildet zu werden zu denen, die mit ihm herrschen sollen. Darum versucht der Feind bei uns genau das Gleiche wie bei Adam und Eva. Es ist genau das Gleiche, jeden Tag neu. Und deshalb lassen wir uns nicht betrügen. Lasst uns da nicht nachgeben und denken, na, es wird schon nicht so schlimm sein. Am Ende kommt der Tod raus. Amen, meine geliebten Brüder. Ja, sondern der Vater gibt alles Gute geben, jedes vollkommene Geschenk. Da gehört die Prüfung dazu, aber in der Prüfung auch die Weisheit, die gibt er dazu. Das Leben, es ist so gut, ja. Wir können den Vater für alles bitten, um jede Prüfung zu bestehen. Danke, Herr. Und bei ihm gibt es keine Veränderung, keinen Schatten durch einen Wechsel. Das heißt, Gott meint es immer gut mit uns. Ist es nicht wunderbar? Egal, was uns im Leben passiert, wir können uns eines sicher sein, Gott meint es gut mit uns. Das müssen wir festhalten. Das ist so wichtig. Das verhindert uns daran, Anstoß zu nehmen in der Schwierigkeit. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann nehmen wir Anstoß und am Ende wollen wir nicht mehr. So wie Johannes der Täufer, er nahm Anstoß am Herrn, weil es nicht so weiterging, wie er dachte, dass es hätte gelaufen sollen. Aber bei Gott gibt es keine Veränderung, keinen Schatten durch einen Wechsel. Lob den Herrn, der Herr meint es immer gut mit uns. Ich kenne eine Schwester, sie leidet sehr, aber einen Satz habe ich von ihr gelernt, der Herr ist gut. Also jedes Mal, wenn ich mit ihr zu tun habe oder hatte, muss ich sagen, wow, wie kann man das noch sagen? Aber es ist so, bei Gott gibt es keine Veränderung, keinen Schatten durch einen Wechsel. Er ist wirklich gut. Amen. Und was bedeutet für ihn, da sagt der Vers 18, nach seinem Vorsatz. Gott verfolgt wirklich einen Vorsatz mit uns, etwas Größeres. Ich bin kurzsichtig, ich sehe nur, was jetzt vor Augen ist. Eine Schwierigkeit und da eine Versuchung und das ist, was mich beeindruckt. Aber Gott hat einen Vorsatz. Er hat etwas Größeres mit uns vor. Und er hat angefangen mit der Wiedergeburt durch das Wort der Wahrheit, durch sein lebendiges Wort. Und jetzt möchte er uns zu Erstlingen machen, seiner Geschöpfe. Das ist Erstling, das sehen wir ganz am Ende im Buch der Offenbarung. Ein Überrest unter den Gläubigen, die etwas sind für Gottes Genuss. Und diesen Erstlingen, denen möchte er das Reich geben. Und das ist so ein großer Vorsatz, den Gott mit uns hat. Ja? Wir sind alle im Hintergrund Sünder. Aber Gott hat uns wiedergeboren, aber das nicht alles, sondern damit wir ein Erstling sein sollen. Wie oft habt ihr gebetet und dem Herrn gesagt, Herr, mache mich zu einem Erstling. Mache uns zu einem Erstling. Wir sollen nicht so klein von uns denken, dass wir nur dafür da sind, gerettet zu sein und Gottes Hilfe mal in Kleinigkeiten oder in anderen Situationen zu erfahren. Wir sind dafür da, um Erstlinge zu werden, denen, die mit Christus auf dem Berg Zion stehen und dorthin entrückt werden, um mit ihm zu herrschen. Und da das unser Ziel ist, ist es auch so gut, oft dafür zu beten, für uns alle. Herr, erfülle deinen Vorsatz mit uns und mache uns alle zu Erstlinge. Amen. Das ist wunderbar. Und in diesem Weg der Prüfung sind diese Verse 19 bis 25 sehr praktisch für uns. Etwas, wo wir mitarbeiten können. Ja, wir hatten es gerade davon. Was sollen wir machen? Die Prüfungen fallen. Wir fallen hinein. Also was kommt, das haben wir nicht so wirklich in der Hand. Aber wie wir darin stehen und in was für einem Zustand wir da hineinfallen, das haben wir in der Hand. Es ist nicht so gut, in eine Prüfung zu fallen, unvorbereitet, komplett ahnungslos und ungeübt. Dann, wie kannst du bestehen, ja? Aber wenn du dich regelmäßig übst und deine Hausaufgaben machst in der Schule und dann kommt ein unangesagter Test, sollte es eigentlich kein Problem sein. Wir hatten einen Lehrer in der Schule, der hat das gerne gemacht. Und es war in dem Sinn nur dafür da, um zu sehen, ob du deine Hausaufgaben machst. Wenn du sie machst, konntest du gut bestehen. Wenn du es aber nicht machst und nur abschreibst oder gar nichts machst, dann kannst du nicht bestehen. Und diese Verse 19 bis 25 zeigen uns, was wir tun können, um vorbereitet zu sein für die allerlei Prüfungen, in die wir hineinfallen werden. Amen. Und das Erste, was wir tun sollen, ist, lernen, einer zu sein, der schnell ist zum Hören. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Das Gebet von Salomo für Weisheit, er hat nicht für Reichtum und Ehre gebetet, das hätten bestimmt viele andere gebetet. Er hat die Weisheit höher gesetzt als Reichtum und Ehre. Das zeigt den Wert der Weisheit. Und das andere Bibelübersetzen sagen auch, gib mir ein hörendes Ohr. Ein hörendes Ohr. Herr Jesus Christus, für allerlei Prüfungen, die wir fallen, etwas, wo wir alle mitarbeiten können, ist, dass wir ein hörendes Ohr bewahren für den Herrn. Das ist etwas, das ist einfacher, als es vielleicht scheint. Im Buch Offenbarung sagt der Herr 7-mal zu den Gemeinden, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Hebräer 3 und 4 heißt es auch 3-mal, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Es scheint so, dass es ein hörendes Ohr zu haben, ist nicht etwas Automatisches. Es ist nicht etwas, was wir einfach so behalten. Es braucht eine Buße. Ich würde sogar sagen, es braucht eine tägliche Buße. In dem Psalm 40 heißt es, du hast mir die Ohren durchbohrt oder die Ohren durchgraben. Es zeigt, in unserem Herzen, in meinem Herzen ist leider, es ist ein gefallenes Herz. Es entwickelt sich sehr schnell ein Zustand, Gott nicht mehr zu hören. Und es ist dann das Gegenteil. Es ist nicht jeder Mensch sei schnell zum Hören, sondern der Vers läuft dann genau andersrum. Jeder Mensch ist schnell zum Zorn, schnell zum Reden und hört nichts mehr. Sogar wenn man schnell reagiert, dann hört man oft gar nichts mehr. Das habe ich geschätzt, die Erfahrung vorher. Wenn was passiert, es ist oft gut, erst mal innezuhalten, um mal zu sagen, Herr, rede du jetzt zu mir. Was willst du, dass ich tun soll? Vor kurzem auch über WhatsApp und Textnachrichten, das gilt genauso wie fürs Reden. Es ist nicht nur die Kommunikation. Heute kommunizieren vielleicht manche sogar mehr übers Handy als mit dem Mund. Aber auch da wirklich schnell zu sein zum Hören. Erstmal den Herrn zu fragen, Herr, was sagst du dazu? Amen. Und da das Sprüche 20,12 sagt, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge macht der Herr. Amen. Lasst uns wirklich diese Konferenz benutzen, um den Herrn unser Ohr zu geben, unser Herz zu geben. Sagen, Herr, ich möchte auf dich hören. Und dann langsam zum Reden, dass der Herr uns erstmal lehren kann. Ja, wie willst du jemanden lehren, der nicht zuhört? Das funktioniert nicht. Es ist schwierig für den Herrn, uns manchmal etwas zu lehren. Weil bevor der Herr anfängt zu lehren, habe ich schon geredet. Bevor der Herr mir sagt, rede so mit dem Bruder, rede so mit dem Neuen, habe ich schon eine halbe Stunde all mein Wissen über diese Person ergossen. Und nach einer halben Stunde dann vielleicht komme ich zu der Erkenntnis, dass es nicht so gut war. Also dieser Vers, den können wir uns täglich sagen. Jeder Mensch sei schnell zum Hören. Vom Herrn und auch voneinander. Langsam zum Reden. Erstmal zuhören und dann reden. O Herr, und langsam zum Zorn. Das zeigt Selbstbeherrschung. Langsam zum Zorn, das passiert besonders dann nicht, wenn der Zorn ist eine starke Reaktion, also ist auch was passiert. Wer ist da noch langsam? Nur wenn wir im Leben des Herrn sind. Deshalb so gut auf den Herrn zu sagen, Herr, lass mich deine Stimme täglich hören. Amen. Denn der Zorn des Menschen wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir reagieren, es wird die Sache nicht besser machen, es wird es schlimmer machen. Habt ihr nicht schon oft die Erfahrung gemacht? Und wenn wir Weisheit heißt, den Fehler nicht zu wiederholen, so möge der Herr uns allen Weisheit geben, dass wir nicht mehr selber handeln. Amen. Und Vers 21 sagt, darum legt ab allen Schmutz, allen Überfluss von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Amen. Ja, wenn wir ein hörendes Ohr haben, dann kann der Herr unsere Seele retten. Dann kommt Rettung hinein. Herr Jesus. Und dafür, ja, legt ab. Das ist etwas, was wir tun können. Legt ab, das ist, liegt bei mir. Ich habe mein Herz in meiner Hand, ja. Der Schmutz, der am Tag überkommen will. Der Herr sagt, leg ab allen Schmutz, allen Überfluss von Bosheit. Und dann sagt er, nehm mit Sanftmut. Amen. Und das Wort Sanftmut oder Demut, das ist was sehr Kostbares. Das heißt, wir denken nicht, wir wissen schon. Und unser Wissen ist auch nicht das, was uns hindern, sondern helfen wird, sondern eher hindern wird. Das ist so ein Problem, wenn ich denke, ich weiß schon. Herr Jesus Christus. Ja, Sanftmut. Woher kommt Sanftmut? Kommt sie einfach so? Es ist auch etwas, was wir tun können. Früher dachte ich, ja, ich muss halt warten, bis mir schlimme Dinge passieren, dann kommt Sanftmut. Aber das ist nicht so gut, ja. Gott benutzt das auch, aber nur darauf zu warten, hilft auch nicht. Jakobus 4,10 sagt, demütigt euch vor dem Herrn. Das ist etwas, was von uns ausgeht. Demütigt euch vor dem Herrn. Ich kann dem Herrn sagen, Herr, ich demütige mein Herz jetzt vor dir. Ich möchte nicht denken, dass ich weiß. Herr, wenn ich zu deinem Wort komme, hilf mir zu lesen wie einer, der nichts hat. Hilf mir zu lesen wie einer, der noch empfangen kann. Mit Sanftmut. Amen. Das eingepflanzte Wort aufnehmen, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ja, unser Herz ist wie ein Boden und da muss man dran arbeiten, ne? Eingepflanzt. Dass das Wort des Herrn reingeht und uns retten kann. Amen. Herr Jesus, rette unsere Seele durch dein Wort. Ja, und der Umgang mit dem Wort, sagt er dann, werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Ja, man denkt, man hat, aber man hat eigentlich gar nichts, nur Wissen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes und kein Täter ist, gleicht einem Mann, der sein angeborenes Gesicht im Spiegel betrachtet, sich selbst betrachtet, ist weggegangen, hat sofort vergessen, wie er aussah. Ja. Ja, das ist, das Wort will in unser Herz geschrieben werden. Der Herr möchte, dass es da drin bleibt. Doch wenn mein Herz nicht behandelt wird vor dem Herrn, dann kommt zwar das Wort, aber es bleibt nicht. Es ist wie, du schaust in den Spiegel und du vergisst es. Ich lese das Wort, aber es bleibt nicht in meinem Herzen. Es bleibt nicht in meinem Denken am Tag. Ich mache die Bibel zu nach dem Gebet und das Wort ist gleich wieder weg. Dann kann ich kein Täter des Wortes werden. Und deshalb sagt er dann, wer aber, so, es steht bei uns selber, ja. Er sagte, wer aber, wer von uns aber? Wir können auch sagen, wir aber. Das ist sehr gut. Wir aber. Wir wollen nicht das Wort nur so hören und dann haben wir es wieder vergessen. Sondern wir aber wollen das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen. Das Wort heißt eigentlich sich darüber beugen. Das heißt, du guckst wirklich ganz genau rein. Und darin beharren. Amen. Und nicht zum vergesslichen Hörer, sondern zum Täter des Werkes werden. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Er ist so gut darauf zu achten. Herr, bring dein Wort Frucht in meinem Leben. Heute Morgen hat der Herr von der Weisheit geredet. Ja? Und den Herrn zu fragen, Herr, bring dein Wort jetzt Frucht, was ich heute Morgen gehört habe. Hast du mir heute Weisheit gegeben? Und ja, der Herr hat zu mir auch einiges gezeigt, in das ich zu viel hineinschaue. Ja, man kann zu viel auch in die falschen Dinge hineinschauen. Und der hat mir gezeigt, ich habe viel zu viel in mein Handy reingeschaut. in unnötige Dinge, nicht wichtige Dinge. Und natürlich, du kannst nicht zwei Dinge auf einmal anschauen, ja? Entweder oder. Und deshalb, es ist so gut, dem Herrn zu sagen, ich möchte nicht Dinge tun, die mir den Tod bringen. Ich möchte die Dinge tun, die mir Leben geben. Ja, uns nicht betrügen zu lassen. Ja, das ist, es geht so schnell. Es gibt so viel Information heute. So viel, unendlich viel interessante Dinge, die dir uns angeboten werden. Aber am Ende sind wir tot. Weil man sich für so viel beschäftigt und keine Zeit mehr hat, in das Gesetz der Freiheit hineinzuschauen. Ja, wir können uns selber prüfen, wie viel schaue ich in das hinein, was Freiheit gibt, was Leben gibt, wo der Herr zu mir redet. Und wie viel schaue ich in Dinge hinein, die mir Tod bringen, die mir Torheit auch bringen, ja. Und keine Frucht, ja. Der Herr möchte aber, dass wir in das Wort hineinschauen. Das Wort ist das Gesetz der Freiheit. Ist nicht eure Erfahrung, eine Versammlung gestern Abend, Versammlung heute Morgen, fühlt ihr euch nicht schon freier? Also ich finde es wunderbar. Jede Versammlung, es ist ein Gesetz der Freiheit. Gesetz ist eigentlich, was dich bindet, aber für uns durch das Leben des Herrn, es wird zum Gesetz der Freiheit. Je länger die Konferenz geht, immer mehr werden wir frei von der Sünde, frei vom Tod. Amen. Und lasst uns das festhalten, auch nach der Konferenz. Lasst uns nicht betrügen lassen vom Versucher, sondern das Gesetz der Freiheit hineinschauen, darin beharren und Frucht bringen. Amen. Dann werden wir wirklich glückselig sein. Dann ist es nicht vergeblich, wie der nächste Vers sagt, sondern wir können den Willen Gottes tun. Ja, Waisen und Witwen in der Drangsal besuchen. Wer macht das gerne? Besuchst du gerne jemanden, der in Drangsal ist? Oder gehst du lieber zu irgendeiner Feier? Gehst du lieber zur Beerdigung oder zur Hochzeit? Wo jemand zu trösten ist oder wo sowieso schon alle fröhlich sind? Aber Witwen und Waisen in ihrer Drangsal besuchen, ist auch etwas Aktives. Das ist rein und unbefleckt vor Gott. Aber dafür brauchen wir wirklich den Herrn. Amen. So, wir haben uns sich selbst von der Welt unbefleckt behalten. Ja, darüber haben wir auch gerade schon geredet. Nicht sich betrügen lassen von der Welt. Es sieht harmlos aus, aber die Frucht entscheidet, ob es harmlos ist. Ja. Wenn es mir den Tod bringt, ist es nicht harmlos. Ja. So wie der Baum der Erkenntnis. Der war auch nicht harmlos, aber er schien so. So, der Herr möge uns alle wachsam machen und Weisheit geben, damit wir zum Ziel kommen. Lobt den Herrn. Und es nicht vergeblich ist, sondern wir Erstlinge werden. Amen. Darüber wird Thomas uns noch mehr sagen. Amen.
Ja, Amen. Ja, Herr, danke, dass du uns so ein Wort gibst, das so eine Kraft hat, das uns zubereitet, das uns verändert, das uns rettet, Herr, das uns zu deinem Ziel bringt, Herr. Amen. Ja, wir beten, dass es noch mehr in uns Raum gewinnt und noch mehr eingepflanzt wird, diese ganze Konferenz. Amen. Wir möchten das Ziel mit dir erreichen. Amen. Amen. Ja, es ist so gut, dass der Herr uns in Jakobus das Ziel zeigt. Ja. Jakobus ist ein Brief über das Ziel. Ist nicht ein Brief über den Anfang, sondern über das Ziel. Und das sehen wir in einigen Versen in Jakobus. Er fängt gleich so an, wenn wir lesen am Anfang von Jakobus, wir lesen in Vers 4, dass die Ausdauer soll ihr vollkommenes Werk tun. Ja, Jakobus, es geht um die Vollkommenheit. Ja, Jakobus möchte uns zu diesem Ziel hinbringen. Dafür hat er diesen Brief geschrieben. Ja, dass wir vollkommen sind und ohne Tadel und in nichts Mangel haben. Ja, und das ist so gut zu sehen. Ja, es gibt viele Briefe, Römerbrief am Anfang, es geht sehr viel um die anfängliche Errettung aus Gnade, wofür wir nichts tun können. Aber in Jakobus Brief, es geht darum, wie können wir das Ziel erreichen. Ja. Und deswegen mögen auch viele diesen Brief nicht. Ja. Viele sagen, Jakobus ist nicht so wichtig, lasst uns nicht so viel Jakobus lesen, ist nicht so beliebt. Warum? Weil er zur aktiven Mitarbeit auffordert, weil wir nicht dieselben bleiben können, weil es ist vielleicht nicht ganz so angenehm, aber es ist so gut und ich schätze dieses Wort. Und ich habe sehr genossen in Jakobus 1, Vers 18, wo uns Jakobus so zeigt, worum es geht. Ja. Gott hat einen Vorsatz, für den er uns wiedergeboren hat. Und das steht hier. Nach seinem Vorsatz hat er uns hervorgebracht. Durch das Wort der Wahrheit. Warum? Damit wir ein bestimmter Erstling seiner Geschöpfe sein sollen. Halleluja. Ein bestimmter Erstling seiner Geschöpfe. Amen. Halleluja. Ja, wir möchten wirklich Erstlinge werden. Ja. Die Erstlinge werden nämlich auch in Offenbarung Kapitel 14 beschrieben. Dort sehen wir eine Gruppe von Menschen, 144.000, und dort heißt es, sie stehen auf dem himmlischen Berg Zion. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Und Gott hat sie zu sich geholt vor dem großen Tag des Zornes Gottes, vor den letzten 3,5 Jahren. Und diese Menschen werden in besonderer Weise charakterisiert. Und wir kennen die Verse sehr gut, vor allen Dingen in Vers 4 und Vers 5. Dort stehen einige Punkte über diese Erstlinge. Und es steht beispielsweise geschrieben, dass sie jungfräulich rein sind. Sie haben sich jungfräulich reingehalten. Und es ist genau dasselbe, was auch Jakobus sagt. Jakobus fordert uns auf, nicht nur eine äußerliche, tote Religion auszuüben, sondern er sagt in Jakobus 1, Vers 27, wir sollen eine reine und unbefleckte Religion vor Gott und dem Vater ausführen. Ja. Und es zeigt Jakobus, es geht um dieses Ziel. Jakobus hat dieses vor Augen, dass wir Erstlinge werden. Rein und unbefleckt bis zur Wiederkunft des Herrn. Oder es heißt weiter in Offenbarung 14, Vers 4, beziehungsweise in Vers 5, dass in ihrem Mund keine Lüge gefunden wurde, denn sie sind makellos. Und das ist genau, was auch Jakobus sagt. Jakobus sagt auch, ihr müsst auf euer Reden Acht haben. Seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und das zeigt uns, dass Jakobus hat das Anliegen, dass wir verändert werden, dass wir zu diesen Erstlingen werden, dass wir nicht dieselben bleiben, sondern es ist eine Zurüstung für uns. Und deswegen ist es so gut, diese Verse zu lesen und in uns aufzunehmen, wie wir gehört haben, und verändert zu werden durch diese Verse. Ja. Amen. Amen. Und noch ein Punkt. Um zu diesen Erstlingen zu werden, habe ich noch einen Vers gefunden, der steht in 2. Mose 23, Vers 19. Das ist ein sehr guter Vers. Dort sagt Gott, ist ein Gesetz von Gott, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Genau. Die frühesten Erstlinge. Und was bedeutet das? Die Erstlinge unseres Ackers sind die besten und kostbarsten Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben. Vor allen Dingen frische Erfahrungen, neue Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben. Ja. Und die sollen wir in das Haus des Herrn bringen. Das ist ein Gebot. Und so können wir uns üben, jede Woche frische, neue Erfahrungen mit dem Herrn zu machen. Ja, in Jakobus, wir haben so viel, was wir anwenden können jetzt, was wir gehört haben, wo wir jetzt ja viel Umgang haben können und in unserem täglichen Leben erfahren können. Und diese Erfahrung, die sollen wir hineinbringen in das Haus des Herrn. Und das ist so etwas Kostbares. Gott, dass wir zum einen Gott verherrlichen, weil es etwas Frisches ist, was Neues ist, und es wird uns wirklich verändern. Ja. Mich hat sehr berührt, die frühesten Erstlinge. Ja, wenn wir dem Herrn wirklich neu in einem Punkt erfahren haben. dann sollen wir das in das Haus bringen. Dann sollen wir es nicht für uns behalten, sondern wir sollen Gott die Ehre geben und wirklich in sein Haus kommen und die Erstlinge darbringen. Das können wir jeden Tag des Herrn üben. Wir haben jede Woche eine Gelegenheit, das zu üben. Amen. Und dann werden wir das Ziel erreichen. Wenn wir das jede Woche üben, wir werden zu Erstlingen werden, die der Herr ernten kann. Wenn wir so voller frischer, neuer Früchte sein werden. Lob den Herrn. Amen.